danken wir dir, dass genau das stimmt, dass unabhängig von unserer Tagesverfassung, unabhängig von unserem Tun, unabhängig von unserer Leistung, unabhängig von unserer Glaubensstärke, du da bist, dein Wort strahlt, du uns festhältst und wir an deiner Seite sein dürfen. Danke, dass das stimmt. Und das gibt uns die richtige Ausgangsposition für diesen Tag. Sowieso die Ausgangsposition für unser Leben, dass unabhängig von uns du dich zu uns gestellt hast. Danke dafür. Danke für das Geschenk dieses Tages. Danke, dass wir diese Zeit haben, hier zusammen zu sein, dass wir aufeinander hören können, auf die Auslegung deines Wortes achten können, dass du uns etwas geben möchtest, was zur Klärung dient, was unseren Horizont erweitert, was uns Freude in der Nachfolge schenkt. Und wir bitten dich jetzt einfach für den ganzen Lauf dieses Tages, so wie wir es schon im Einzelnen getan haben, so auch für diesen Morgen in dieser Gruppe und Gemeinschaft, dass du ihn segnest durch das Wirken deines Geistes. Segne besonders auch die beiden Brüder, die heute mit die Verantwortung tragen in der Auslegung, der Verkündigung. Wir bitten dich für sie, dass du ihnen deine Worte und deine Leitung zuteil werden lässt. Danke, dass wir dich, den Ewigen, in unserer Mitte haben. Wir beten dich darüber an. Amen. Amen. Auch heute hat einer aus unserer Mitte Geburtstag. Jetzt habe ich meinen kleinen klugen Zettel verlegt. Der Bruder Stadali, richtig? Da hinten, ganz genau. Ganz herzlichen Segenswunsch Ihnen zu Ihrem Geburtstag. Gott segne Sie. Und Sie haben schon ein Lied sich ausgewählt.
Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir bei 446 Grün.
Also, das singen wir gleich. Sie können ja schon mal in die Startposition gehen. Davor haben wir noch den Werbeblock. Sie wissen, das gehört mit dazu. Und wir haben im Gegensatz zum Privatfernsehen recht kurze Werbeblöcke, aber einen ganz kurzen Werbeblock möchte ich Ihnen doch hineinbringen, nämlich wenn es Ihnen hier an diesem Wochenende gefällt, kann es ja sein, dass Sie sagen, warum so lange warten bis zum nächsten Jahr? Man kann ja auch eine kurze Sache nochmal zwischen reinschieben oder auch andere aufmerksam machen auf Veranstaltungen hier auf der Langensteinbacher Höhe. Und aus den vielen Dingen, die ich Ihnen jetzt eigentlich im Werbeblock erzählen könnte, möchte ich Sie auf zwei Sachen aufmerksam machen. Zum einen auf ein Intensivseminar, in dem noch einige Plätze frei sind, zum Thema Gericht oder Gnade oder beides, Fragezeichen mit Günter Meyer-Gerber, das vom 3. bis zum 6. Mai stattfindet. Das wäre das eine, was ich Ihnen mal so empfehlen könnte. Und zum anderen haben wir in der Woche nach Ostern eine Glaubensschule mit dem Thema Bevollmächtigt von Christus. Manch einer hat nachgefragt, weil davor steht, wir üben, Doppelpunkt, bevollmächtigt von Christus und hat uns dann schon gefragt, wie man das denn wohl üben könnte, das mit der Vollmacht. Genau das ist ja die spannende Frage, denn offensichtlich hängt ja Vollmacht mit Gehorsam zusammen, zum Beispiel. Und den kann man ja schon üben, nicht wahr? Also nur als ein Einstieg, so weit weg ist das Thema gar nicht. Und wir wollen in dieser Glaubensschule dann Themen haben, wie der Mensch, den Gott gebraucht, oder Vollmacht zur Heiligung, Vollmacht zum Dienst. Die beiden Hauptreferenten sind Martin Henninger und mein Vater, Kurt Schäfer. Ganz herzlich auch dazu eine Einladung. Sie können gerne sich in Ihrer Mappe, haben Sie diese Anmeldekarten vielleicht gefunden auf Ihrem Zimmer oder hier unten an der Rezeption, dann sparen Sie sogar das Porto und können das gleich klären zu diesen oder anderen Veranstaltungen. Und damit ist der Werbeblock auch schon zu Ende. Ich empfehle Ihnen weiter dieses Haus. Ich denke, wir singen das Lied 446, alle drei Strophen. Und dann haben wir ja das Thema für heute Morgen uns vorgegeben. Und ich darf dann dich bitten, dann auch gleich zu beginnen. 446, 1 bis 3.
Thank you. Einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Das Thema für heute Morgen lautet Gottes Heilsplan und der geschöpfliche Wille. Was haben diese beiden Aussagen miteinander zu tun? Wenn wir über diese Frage uns Gedanken machen wollen, dann müssen wir auch über den Widerspruch und die Gegensätzlichkeit dieser Aussagen nachdenken. Hat Gott am Anfang, bevor gebaut wurde, den ganzen Werdegang der Schöpfung und den Weg, den das Geschöpf durchläuft, berechnet und festgelegt? Hat er sogar unsere Abwege und die vielen Fehlentscheidungen mit eingeplant? Wo bliebe dann der Freiraum zum geschöpflichen Willen und seine Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit? Kann Gott überhaupt einen Plan entwerfen, ohne das Geschöpf, ohne die Beteiligten vorher zu fragen oder gefragt zu haben, ob sie denn damit einverstanden sind? Das sind alles Fragen, worauf wir immer wieder mal eine Antwort suchen. Ich dachte bei der Antwort auch an Römer 8, Vers 20, da heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit, der Nichtigkeit, der Sinnlosigkeit unterordnet, nicht freiwillig, nicht nach ihrer eigenen Wahl, nach ihrer eigenen Entscheidung, sondern um des Willen, der sie untergeordnet hat, auf, liebe Geschwister, auf Hoffnung. Wir suchen im gemeinsamen Ringen hinter den oft so widersprüchlichen Meinungen und Überzeugungen eine Antwort zu finden. Und das eine, das möchten wir immer wieder mit bedenken, dass wir auf so viele Fragen keine Antwort geben können. Himmelhoch und weit sind Gottes Gedanken dem menschlichen Verstand überlegen. Irgendwo las ich den Spruch, zur Glaubwürdigkeit gehört, dass wir Fragen aushalten, die wir nicht beantworten können. Und dass wir den Mut haben, auch selbst ratlos zu sein. Das Wort Gottes stellt nun den Schöpfergott als den Alleinweisen, den Allmächtigen, den Allgegenwärtigen und den alles vermögenden Gott vor, der nicht erst hinterher mitbekommt, was denn da läuft, sondern der alle Zeiträume und das, was in ihnen abläuft, auf einmal vor sich hat. Auf einmal vor sich hat. Er, der sich nicht erst informieren muss, wo alles hinläuft, sondern der am Anfang schon das Ende sieht und das, was noch nicht geschaffen wurde, als fertige Schöpfung vor sich hat. Wenn wir die Zeugnisse der Schrift über die Wesensart Gottes, seiner Souveränität und seines Allvermögens überdenken, dann wird alles Geschöpfliche, alles, was der Zeit nach geschaffen wurde, sehr relativ begrenzt, sehr klein. Und wie oft stellt sich Gott in seinem Wort als der Schöpfer der Himmel und der Erde vor. Das sind die Schöpfung des Raumes, der Zeit und der Materie und alles, was in tausendfältiger Form Leben aufweist. Eine ganze Welt voller Dimensionen tut sich da auf, Wirklichkeiten, die kein Mensch erfassen kann. Kleinste Energieteilchen, die auch mit dem stärksten Lichtmikroskop für das menschliche Auge unsichtbar bleiben. Das kleinste Teilchen einer erforschten Dimension, und diese Zahl, die man dabei schreibt, ist eine 1 durch 1 mit 35 Nullen. Da nimmt es uns die Luft. Und dann schauen wir uns einen Augenblick den kosmologischen Hintergrund an. Ein Universum, was sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit immer noch in die Tiefe des Weltalls ausdehnt. Auch hier schreibt man eine Zahl, 15 Meter mit 25 Nullen. Unsere Sonne ist eine von 100 Milliarden Sternen unsere Milchstraße. Und unsere Milchstraße ist nur eine von 100 Milliarden von Galaxien im Universum. Ein ungeheures Reservoir von himmlischen Objekten, die mit einer Zahl von 1 und 22 Nullen zu Buche steht. Dazu noch die für uns unzählbaren Heere der Geistlichkeit, des Lichtes, wie der Finsternis. Was muss hinter einem solchen gewaltigen Schöpfungsbau für eine Weisheit und Genialität stehen? Genialität stehen. Schweres Wort. Ja, wenn wir uns einmal Zeit nehmen, uns ein klein wenig die Dimensionen des Makro- und des Mikrokosmos zeigen zu lassen, dann kann für uns nur das Staunen das Resultat sein von diesem gewaltigen, überwältigen Schöpfergott. Dann verlangt eigentlich jede menschliche Vernunft, dass hinter all den Zeitabläufen der Geschichte ein Planer, ein Konstrukteur stehen muss. Und dazu, ganz am Rande einer Galaxie, da läuft noch ein Staubkörnchen mit einer nicht zu beschreibenden Bedeutung, einmalig, unwiederholbar und unvergleichlich. Und auf dieser dunklen Dreckkugel, da sind vernunftbegabte Wesen zu finden. Menschen werden sie genannt. Eigentlich existieren sie gar nicht. Die existieren gar nicht. So klein, so unwahrnehmbar sind diese Gestalten. Und dann blasen sie sich auf, als wären sie die Herren der ganzen Welt. Nehmen sie sich wichtig. Und alles müsste nach ihrer Vorstellung und nach ihrem Willen ablaufen. Gott schuf das Universum und machte einen Plan. Er rechnete und legte fest, wie lange und wie weit, wer und was und wozu alles sein wird. Erst als die Finanzierung abgeschlossen war, dass bei einer Katastrophe und Fehlsteuerung nichts umkommen wird und nichts verloren geht, sprach Gott und schuf die Himmel und die Erde. Erst als das fertig war, erst als sein Sohn als Opferlamm für die Sünde des später erschaffenen Kosmos bereitstand und der Kaufpreis für die Erlösung der Welt gefunden war, begannen beide, der Vater und der Sohn, die Schöpfung und das All ins Dasein zu rufen. Und mit dem Beginn der Schöpfung lief auch die Heilsgeschichte Gottes an. Nur von diesem Zeitpunkt an können wir von Heilsgeschichte sprechen. Und was beinhaltet nun die Heilsgeschichte? Was beinhaltet sie? Die Heilsgeschichte beinhaltet den absoluten Willen Gottes und den Freiraum des geschöpflichen Willens. Und das ist also das Thema. Die Heilsgeschichte umfasst erstens Gottes Weg und Ziel bis zur Vollendung und die Heilsgeschichte Gottes umfasst zweitens die tiefen geschöpflichen Abfalls, die Ablehnung in Ungehorsam, Widerstreben, Sünde und Tod. Es gibt nichts, was innerhalb der Zeitgeschichte an Heils- und Rettungsabsichten proklamiert und als Evangelium verkündigt wird. Und es gibt nichts, was an Tragödien und Abscheulichkeiten der Geschöpfe gegenüber den Schöpfern vorgebracht werden kann. Alle Eigenwilligkeit und alle Boshaftigkeit waren erlaubt zu tun. Man durfte sogar den Schöpfer in seinem Sohn anspucken und kreuzigen. Das Ausmaß der Verirrung des Geschöpfes weg vom Schöpfer brachte dem Geschöpf allerschwerste Gerichte. Damit aber Gott sich nie den Vorwurf machen lassen muss, er habe dem Geschöpf nicht die Freiheit gelassen, sich selbst zu verwirklichen und auch einmal selbst Gott spielen zu dürfen, gab er ihnen den Freiraum ihres eigenen Willens, nicht den freien Willen, den hat das Geschöpf noch nie gehabt. Diese irrige Auffassung, worauf ein ganzes Lehrgebäude von der christlich-religiösen und theologischen Philosophie errichtet wurde, die können wir getrost auf den Müllhaufen werfen. Der freie Wille, diese heilige Kuh unter der Christenheit, da wünschte man, sie würde in diesen Tagen mit BSE infiziert, damit das Vieh gleich mit entsorgt werden könnte. Alles, was an Sündenverderben im Kosmos eine Zeit lang seinen Weg hatte, war im Plan Gottes berücksichtigt, einkalkuliert und durch den Sohn finanziert worden. Wie werden denn die Menschen von Schuld und Sündenmacht befreit und gerettet? Doch nicht durch den frommen Zauber einer guten Tradition, auch nicht durch den eitlen Wandel unserer Eltern oder wir selber, nach väterlicher Weise, noch gar nicht mit Gold und Silber, sondern durch das kostbare Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, was geschlachtet ist vor Grundlegung der Welt, was bereitstand als Opfer vor den Niederwurf des Kosmos. 1. Petrus 1,19. Dass wir uns richtig verstehen, die Erlösung ist älter als die Schöpfung. Das bedeutet, dass Gott in seinem Bauplan das Heil und die Rettung schon mit verankert hat, bevor die Schöpfung in die Tiefe der Sünde und des Ungehorsams, in das Verderben und den Sohn gerissen wurde. Deshalb reden wir ja nicht nur von einem genialen Schöpferbauplan, sondern reden von einem Plan, der immer und im Eigentlichen ein Heils- und ein Rettungs- und ein Liebesplan ist. Das Missverständnis bei der Deutung des prophetischen Wortes und auch bei der Antwort von Gottes Heilsplan des geschöpflichen Willens hat seine Wurzeln im falschen Gottesbild. Im falschen Gottesbild. Dass Gott am Anfang einen Plan fixiert hat, dessen Durchführung nicht abgesichert war, dessen Realisierung durch den geschöpflichen Willen aber sabotiert und unterlaufen werden kann. Die folgenden Sätze, die spiegeln oft die Gesinnung vieler Glaubenden wider. Gott hat schon am Anfang alles richtig gemacht, denn nachdem er die Himmel geschaffen hatte, die Erde und den Menschen seinen Platz gegeben hatte, stand alles unter dem Prädikat sehr gut, sehr gut. Aber seit Adam und Eva ihren eigenen Weg gingen und sie deshalb ins Exil geschickt werden mussten, hat Gott sich von der Menschheit verabschiedet und sich aus dem Staub gemacht. Eine totale Umstellung war erforderlich, denn er konnte doch nicht wissen, was die beiden im Paradies für unheilvolle Entscheidungen trafen. Das konnte doch Gott nicht wissen. Eine Sündenlawine nach der anderen und eine Tragödie nach der anderen wurde losgerissen und überrollte den Geschichtsverlauf der Menschheit. Wir denken an Kain, den ersten Sohn unserer Urgroßeltern. Da war noch gar nicht sehr viel passiert auf dieser Erde. Da war dieser junge Mann von der Sünde entwurzelt und er schlug seinen Bruder Abel. Wir denken an die Sintflut, wo alles Fleisch in der Wasserflut seinen Tod fand. Wir denken an den Turmbau zu Babel, wo der Mensch losgelöst von Gott selbst selbst Gott sein wollte. Oder wir lesen die Geschichte von dem Untergang Sodom und Gomorra. Mit der Erwählung Abrahams und der Herausstellung des Volkes Israels als sein Volk müsste man meinen, jetzt kommt die große Wende. Jetzt kommt die große Wende in der Geschichte. Genau wieder dasselbe Elend, derselbe Jammer, die gleichen Tragödien, Wegführung und Verbannung. Erst nach Assyrien, dann nach Babel und im Jahre 70 ihre Gefangenschaft unter den Nationen. Dabei sind wir noch gar nicht am Ende. Wir sind noch gar nicht am Ende. Wenn uns die Offenbarung berichtet, dass ein Drittel der Menschheit in einer atomaren Staubwolke verdampfen wird, das sind 2 Milliarden, können wir das denken? Nein, das hält unser Kopf nicht aus. 2 Milliarden. Und jetzt sagen Sie ja nicht leichtfertig, dass das grauenvolle Sterben von Millionen Menschen etwas mit Heilsgeschichte zu tun hat. Sagen Sie das ja nicht leichtfertig. Wer hat denn im Ablauf der Geschichte das Sagen gehabt? Etwa Gott? Sehen wir nicht auf allen Ebenen und in allen Bereichen, wie der Mensch regiert und seinen Willen durchsetzt? Ist nicht die Geschichte und der grauenhafte Ablauf innerhalb der Zeit die totale Bankrotterklärung eines unvermögenden Gottes? Und wir sitzen da hier in der Bank herum und stellen uns die Frage, was denn hinter einem Bauplan steht. Was dieser Gott wohl gedacht haben mag. Wenn es nun einen Plan gibt, für wen ist er dann gültig? Und wer ist davon betroffen, wenn Gott schon einen Plan gemacht hat? Sind das etwa nur die Frommen? Kann das Chaos, was sich im Ablauf der Geschichte zugetragen hat, in der Heilsgeschichte Gottes untergebracht werden? Das ist eine ganz schwierige Frage. Oder läuft da eben nebenher noch etwas, was den Schöpfer egal ist, was ihn überhaupt nicht interessiert? Sehen Sie, dieses Thema von der Heilsgeschichte, das ist doch nicht irgendein Thema, wovor wir die Leute etwas wissen wollen, wie und wann alles abläuft. Sondern vor allem, es ist es die Antwort auf eine letzte Sinnbedeutung aller quälenden Schreie und unbeantworteter Fragen einer ganzen unerlösten Schöpfung. Für mich stellt sich die Heilsgeschichte in zwei Ebenen dar. Die eine ist von der geheimen und verborgenen und die andere von dem geoffenbarten Willen Gottes besetzt. Nach außen proklamiert Gott die Anerkennung, die Unterordnung, den Gehorsam der Geschöpfe unter seinen Willen. Und wenn nun das Geschöpf den Freiraum des eigenen Willens gebraucht und diesen gegen Gott ausspielt, dann wird nicht der Heilsplan ungültig und durchgestrichen, weil Gott ja alle Abwege, alle Fehlentscheidungen bereits mit berücksichtigt hat. Keinesfalls wird damit die Verantwortlichkeit und Schuldigkeit des Geschöpfes aufgehoben. Aber Gott verfügt über Mittel und das in allen Zeiträumen und Äonen. Gerichte über die Halsstarrigkeit und Unbußfertigkeit der Geschöpfe zu verhängen, die ihn zum totalen Zerbruch und zum Eingeständnis seiner falschen Wege führen. Weil Gott auch zuvor die Beweggründe der Herzen erforscht hat, kennt er auch den Ausgang. Deshalb kann er planen und im Voraus alles berechnen. Er kann es. Wir denken an die aufregende Geschichte eines Josef. Was war der Plan Gottes? Die Familie Jakobs, den Wurzelstock Israels, nach Ägypten zu bringen. Sicherlich hätte Gott auch einen anderen Weg wählen können als den verbrecherischen Verkauf der Söhne Jakobs, ihren Bruder nach Ägypten zu verkaufen. Den Lauf der Geschichte kennen wir ja. Gott wollte aber die hochmütige und verbrecherische Gesinnung der Stammväter des zukünftigen Israels auf diese Weise offenkundig werden lassen. Deshalb, als Josef sich dieser Verbrecherbande zu erkennen gab, da fuhren sie mit Schrecken zusammen. Die anschließende Reue, das ängstliche Flehen, der Zerbruch, brachte sie zurecht. Und der Schlussakkord lautet: Ihr hattet Böses im Sinn. Ihr habt Böses in eurem Herzen beschlossen. Aber Gott. Das ist der ganz andere. Das sind zwei Dimensionen des eigenen Willens. Und die andere Dimension der Gottesoffenbarung. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, damit wir am Leben erhalten werden. Der eigene Wille des Geschöpfes, den Gott von Anfang an in seinem Heilsplan mit verankert hat, ist eine Plattform, wo Gehorsam und Ungehorsam gelebt werden darf, wo Glaube und Unglaube, wo Unterordnung und Rebellion seinen Ausdruck findet. Auf dieser Bühne darf das Geschöpf seinen eigenen Weg suchen und gehen. Aber das Ende davon wird immer das völlige Chaos, der totale Zusammenbruch sein. Es gibt kein Verderben, was das Geschöpf sicher denken kann, was nicht durch Gericht beendet und ein Ziel findet. Und wir dürfen weiter fragen, wie weit ist unser persönliches Leben und das, was in diesem Geschichtsverlauf abläuft, dieser kurze Zeitraum von Gott geplant und bestimmt. Wie weit ist das? Ob ich am Montag zu Lidl oder zu Aldi einkaufen gehe, oder ob ich mir einen Opel oder einen Mercedes kaufe, ob ich die Wohnung beziehe oder die andere, sagen wir, ist das von Gott vor den Äonen geplant? Schon festgelegt? Oder die andere Frage, die noch viel bedeutungsvoller ist, nehme ich die Lisa oder die Berta oder den Hans und den Frieder? Ist das schon festgelegt? Da sagen viele Fromme, sagen, die Ehen werden im Himmel geschlossen. Da habe ich so meine Vorbehalte. Es gibt hier Fehlentscheidungen, liebe Geschwister, Fehlentscheidungen, die nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Und oft haben solche eigenen Wege einen entsetzlichen Ausgang genommen. Wenn ich an so viele junge Leute denke, mir gefällt eben der Franz und den nehme ich. Oder die Lisa, ist egal. Wir fragen, sind solche Entscheidungen im Plan Gottes schon abgedeckt? Liebe Geschwister, das ist eben der Freiraum und die Bühne unseres Eigenwillens. Und auf dieser Ebene können wir Gott verherrlichen, wenn wir auf sein Wort hören oder wir scheitern. Ich möchte das mal an ein Wort Gottes klar machen. 1. Korinther 3, das wissen wir, Vers 10. Der Christusgrund ist auf Gott gelegt. Und das ist das Fundament, worauf der Glaube stehen darf. Das ist Gnade, rundherum Gnade. Da kann keiner wegen Werke sich erretten oder freikaufen. Das ist ein Gnadengrund, der ist für alle Zeit festgelegt, für die heute Glaubenden. Und jetzt steht ein ganz wertvolles Wort und ich würde gerne mal in Ihre Bibel hineinschauen, ob Sie das unterstrichen haben. Da steht nämlich ein jeder, also der Franz und der Max, Sie und ich, ein jeder sehe zu, wie er auf diesen Christusgrund baue. Sehe zu, wie er auf diesen Christusgrund baue oder weiterbaue. Der kommende Tag wird es nämlich klar machen, der wird es ins Licht stellen. Ich bin also ein radikaler Gegner gegen Automation auf geistlichem Gebiet. Deshalb gibt es ja auch bei den Gliedern des Leibes Christi eine heilsame Korrektur, wo unsere mangelhafte Verantwortung und das schuldhafte Vergehen unter dem göttlichen Lichtglanz zerschmelzen wird, aufgelöst wird. Das war eine Frage, die uns betrifft. Und wie steht es mit den Ungläubigen, mit den Gottlosen? Wie steht es da? Ich zitiere ein Schriftwort aus Römer 2,5. Da heißt es, nach deiner Störrigkeit und deinem unbeugsamen Herzen häufst du dir Zorn auf am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichten Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen eigenen geleisteten Werken. Ich sage es nochmal, bei Gott gibt es keine Automation. Weder bei uns, den Glaubenden, noch bei den Gottlosen. Also den Menschen, die los sind von Gott. Wir fassen zusammen. Der Plan Gottes mit dem Bau einer Schöpfung und mit der Durchführung all seiner Gedanken war und ist bis ins kleinste Detail hinein ohne Fehl und ohne Makel. Der Allerhöchste hat eine fallfähige Schöpfung geschaffen, damit jeder eigene Willensentschluss und die Boshaftigkeit der Geschöpfe offenbar werde und ihrem Zerbruch das aus dem Herzen, aus dem Inneren herausgesprochene Bekenntnis kommen wird, nur einer ist Herr. Und das ist Jesus Christus. Die Vollendung der Heilsgeschichte Gottes läuft nur über das vollständige Ja und das Einverständnis des Geschöpfes und niemals im Widerspruch zu ihm. Nein, Gott hat nicht ein fehlerloses Konzept in der Hand gehabt, dass er bei jeder eingetretenen Katastrophe sich etwas anders einfallen lassen musste. Die Projektion des Universums bedurfte keinerlei Korrektur und Nachbesserungen, auch wenn später gewaltige Sünden und Katastrophen die Grundfesten zu erschüttern drohten. Gott muss nicht wegen Eintritts der Sünde noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und einen Anbau konstruieren, gleich einem Behälter, wo dann das ganze gottlose Gesindel in dem Scheol einer grausigen Hölle und einem durch Äonen gehenden Feuersee hineingeworfen wird und dort seinen Platz findet. Nein, das hat Gott nicht nötig gehabt. Das war am Anfang schon alles durchgesprochen und durchgerechnet. Die Souveränität Gottes, sein Heilsplan und der geschöpfliche Wille. Wer hat das letzte Wort?
Gerade wollte ich sagen. Ja, jetzt hoffe ich, dass Sie alle Ihre Fragen notiert haben, die Ihnen wichtig sind. Denn wir wollen auch heute Morgen es so machen, dass wir an dieser Stelle jetzt nur keine Fragen stellen, sondern eben den zweiten Teil noch abwarten und dann erst ins Gespräch eingehen. Und ich singe eine Strophe, keine Sorge. Also bitte, dass Sie sich alles das notieren, was Sie nachher noch einmal ansprechen möchten, was Ihnen wichtig ist, zur Unterstreichung oder zur Klärung. Und bei deiner Einführung dachte ich an das Lied 142 aus dem blauen Liederbuch. 142, blaues Liederbuch. Und ich rate Ihnen und ermutige Sie, sich dazu zu erheben, soweit Sie das können. Und der rechte Flügel ist wieder eingeladen, die Fenster für 3-4 Minuten aufzumachen. Das tut uns gut, um auch dann mit neuer Energie auch wieder die zweite Hälfte zu hören. 142, der Anfang aller Dinge ruht nur in unserem Herrn.
Also ich muss schon sagen, es wird Ihnen sehr viel zugemutet. Der erste Teil war natürlich wieder so, dass er abgeschlossen in sich selbst etwas Ganzes ist. Ich komme jetzt mit einem anderen Thema. Können Sie jetzt da oben mal versuchen umzuschalten? So mit einem kleinen Klicks und Klacks. Denn ich möchte über die zentrale eschatologische Botschaft der Heiligen Schrift mit Ihnen heute Morgen etwas sagen. Dabei geht es um Folgendes. Ich werde natürlich einiges von gestern noch einmal repetieren, denn der kluge Johannes Calvin hat nämlich gesagt, Repetitio est mater sapientiae. Das heißt, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Er soll angeblich jeden Morgen 5 aufgestanden sein und das wiederholt haben, was er am Tag vorher gelesen, gedacht und geschrieben hat. Also ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin auch ein Frühaufsteher. Als wir geheiratet haben, haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich bloß ein Bett. Wenn meine Frau reingeht, gehe ich raus. So, das sind so die Feinheiten, nicht der Unterschiede. Wenn zwei miteinander verheiratet sind, der eine ist ein Abend- und der andere ein Morgenmuschel. Ja? Also, ich werde einiges wiederholen. Das Zweite, es geht mir heute Morgen darum, dass wir einmal zentrale Aussagen der Heiligen Schrift von Randfragen unterscheiden. Es gibt Dinge, die sind absolut nicht wichtig. Der Stalin hat zum Beispiel in seiner Ära rausgekriegt, dass die Evangeliumschristen Baptisten unter sich einen Streit haben. Und der Streit bestand darin, die einen haben die Taufe so vollzogen, dass sie rückwärts ins Wasser getaucht wurden und die anderen vorwärts. Dann hat er die einen begünstigt gegen die anderen, die konnte er dann abschießen und abtransportieren. Und als die fertig waren, hat er die genommen und hat sie gegen das andere ausgespielt. So wie mit den Eisenbahnern. Er hat zuerst die Eisenbahnwagen zu voll beladen lassen, dann sind die Schienen kaputt gegangen, dann hat er alle Eisenbahner erschossen und hat sie weggebracht. Und als die Schienen wieder gemacht waren, dann hat er zu wenig draufgeladen, also wurde das Soll nicht erfüllt, dann wurden die nächsten Eisenbahner genauso, die 200.000 wurden genauso umgebracht. So hat Stalin es gemacht. Randfragen, ob ich rückwärts oder vorwärts mich taufen lasse, war für die Evangeliumschristen ungeheuer wichtig. Es gibt auch Randfragen in der Heiligen Schrift. Es gibt wirklich Randfragen. Und über die sich zu streiten, halte ich in der Kirchengeschichte ohnehin, gibt es ja solche Streitereien, halte ich also wirklich für ganz, ganz abwegig. Also, Eschatologie möchte ich jetzt als erstes sagen, ist für mich eine offene Eschatologie. In bestimmten Dingen. Nicht in den zentralen Aussagen, die wir eben gehört haben. Aber Eschatologie ist für mich offen. Eschatologie ist ein Teil der Heilsgeschichte. Die Erfüllung des Heilsplanes Gottes ist. Gott hat einen Heilsplan und mit der gefallenen Schöpfung. Ich darf aus diesem Heilsplan im Detail für mich persönlich keinen Heilsfahrplan machen, der vor allem in den apokalyptischen Schriften gelegentlich vorliegt. Eine ganz genaue Reihenfolge, erst kommt das und dann kommt das und das kommt das und dann kommt das. Und bei der Apokalyptik gehört dazu, dass man sagt, jetzt sind wir da und in 5 Minuten sind wir da und unmittelbar bevor steht die Wiederkunft unseres Herrn. Und in der Tat gibt es in der Bibel zumindest 4 oder 5 Stellen, die von einem sogenannten fest beschlossenen, das heißt, was Gott nicht mehr ändert, also nicht nur in der Zielsetzung wie heute Morgen, das ist also vollkommen klar, dass Gott Heil will, auch durch alle Gerichte und Fluch und alles einkalkuliert hat, hindurch, ich halte Gott für den größten Mathematiker, den es gibt, während ich in der Mathematik immer so Schwierigkeiten hatte. Also wenn da eine Aufgabe war, ein Kaufmann, der kauft 100 Kilo Apfelsinen, nach 14 Tagen muss er damit rechnen, dass mindestens 10% faul sind und dann muss er den Preis runtersetzen und er hat eingekauft für einen bestimmten Preis und dann noch zu berechnen, wie viel er verdient, das war für mich ein absoluter Nonsens. Da habe ich gestreikt, habe einfach ein leeres Blatt abgegeben, das habe ich nicht. So viel Unbekannte, das ist für mich unmöglich. Gott kriegt das hin, den ganzen Fluch und Dreck und Sünde und Gegenentscheidungen und alles. Und das kriegt er zusammenzurechnen und am Schluss rauszukriegen. Edge, ich habe es ja gewusst, es kommt alles zum Heil. Und dann guckt ein paar ganz dumm, einschließlich die Engel, einschließlich der Teufel. Der guckt dann ganz dumm. Was da rauskommt, ist großartig. Also, es gibt tatsächlich einige Stellen fest Beschlossenes. Jesaja 10, Vers 23 zum Beispiel. Jesaja 10, Vers 23. Jesaja 28, Vers 22. Und ich möchte gleich dazu sagen, diese beiden Jesaja-Stellen haben mit Eschatologie nichts zu tun. sondern mit Prophetie in die Gegenwart hinein. Darf ich hier zwischendrin das sagen? Prophetie hat es nicht nur mit der Zukunft zu tun. Ich sage noch einmal die Bibelstellen, auch für die aus Langenau, Jesaja 20, 23 und Jesaja 28, Vers 22. 10, ja 10, ja, ich habe 10, mein, das müsst ihr ja verstehen. Ja. Ja. Also, diese beiden Bibelstellen in Jesaja haben nichts mit Eschatologie zu tun, sondern mit Prophetie in die Gegenwart hinein. Prophetie hat es immer mit drei Zeiten zu tun. Prophetie in die Vergangenheit, zum Beispiel der ganze Schöpfungsbericht ist Prophetie. Da war der Schreiber, der da geschrieben hat, ob das nun Mose war oder nicht, das spielt jetzt kein Harmonium, der hat ja prophetisch gesprochen. Der hat ein prophetisches Wort, ein Offenbarungswort gekriegt. So ist es entstanden. So wissen wir, Gott ist der Urheber der Schöpfung. Heute Morgen haben wir es ja von diesem Schöpferwillen Gottes gehört. Prophetie ist immer Sprache in die Gegenwart hinein. Das ist das Zweite. Das heißt, die Propheten des Alten Testamentes haben sehr konkret den Königen, Priestern, Propheten und dem Volk ganz konkret gesagt, so spricht der Herr, prophetisch, gegenwärtig. Und dann natürlich auch ein Bereich für die Zukunft. Aber nicht nur Zukunft. Wer Prophetie nur so versteht, dass da in die Zukunft etwas gesagt wird, der hat eigentlich verkürzt, zumindest was das Alte Testament betrifft. Und wer zum Beispiel heute keinen prophetischen Blick hat über das Dritte Reich, der kommt zu solchen Resultaten, wie wir es heute hören. Rechtsradikalismus und sonderbare Dinge, das sind alles keine gläubigen Leute. Wer gläubig ist, weiß ganz genau, das, was mein Vater mir zum Leidwesen damals von mir gesagt hat. Wer so mit den Juden umgeht, hat den Krieg verloren, bevor er ihn begonnen hat. Das hat ihm beinahe das Leben gekostet. Das ist prophetischer Blick für das, was unter Hitler passiert ist. Dann ist Hitler nicht irgendeine Größe, die wunderbare Autobahnen gebaut hat und sonst irgendwelche Arbeitslosigkeit behoben hat, sondern dann ist Hitler ein Werkzeug dämonischer Mächte, die dazu da war, die Juden wegzutreiben. Er war ein Jäger. Und wenn das Holocaust nicht gewesen wäre, was ich nie befürworte, bitte nicht falsch verstehen, gäbe es wahrscheinlich seit 1948 keinen Staat Israel. Die Juden wurden heimgetrieben. Nicht nur geködert, Fischer, sondern auch Jäger. Und Hitler war ein schrecklicher Jäger, der schließlich die Juden heimgetrieben hat. Das ist Geschichte Gottes. Etwas ganz Schlimmes ist passiert und das, was rausgekommen ist, ist der Staat Israel. Halleluja. Das ist eine wunderbare Sache, dass bei Gott alles Böse, was der Mensch macht, rauskommt nachher als Heil und als Sieg für ihn und seinen Namen. Es ist also fest beschlossen, dass hier in die Gegenwart hinein, bei Jesaja 10, 23 und 28, 22. Jetzt gibt es aber natürlich bei Daniel drei Aussagen fest beschlossenes für die Zukunft. Und ich denke, auch wenn jetzt Sie nicht unbedingt mitkönnen, hier haben wir apokalyptische Aussagen. Und zwar Daniel 9, 26 und 27 und Daniel 11, Vers 36. Fest beschlossenes. Das heißt, auch die Detailaussagen werden hier als fest beschlossenes dargestellt. Wir haben es in der Eschatologie mit wirklich prophetischen Aussagen, mit dem Wort zu tun, wo Gott in die Gegenwart, in die Vergangenheit und in die Zukunft hinein spricht. Ich denke, wir brauchen jetzt noch einmal, um das von gestern Abend aufzuzeigen, ich halte auch die apokalyptischen Texte für Wort Gottes, aber mit einem ganz bestimmten hermeneutischen Ansatz. Und einer Einordnung in den großen Heilsplan Gottes, von dem wir heute Morgen so wunderbar gehört haben. Die zeitliche Abfolge und die inhaltliche Darstellung in Bildern ist nicht immer Eschatologie, sondern ist Apokalypse. Und die braucht Deutung. Und diese Deutung wird immer wieder neu zu Fehldeutungen werden. Denn die Apokalypse, einseitig ausgelegt, ohne einen strengen Kontext zur Prophetie und zum Gesamtplan, wird allzu leicht zum Heilsfahrplan, wo es doch um Trends geht und nicht um Einzelheiten. Ich sage Ihnen jetzt ein Wort, das ich so im Lauf meiner letzten Jahre mir angeeignet habe. Die Endzeit hat keine Stunde. Die Endzeit hat keine Stunde. Nicht die menschliche Stunde, die ich berechne. Seine Stunde, ja, wenn er will. Die Endzeit hat keine Stunde, aber sie hat Trendaussagen. Trendaussagen. Das heißt, wir sehen bestimmte Linien laufen. Und wenn die Apokalypse jetzt anfängt, diese Trends zu terminieren, Termine daraus zu machen, dann wird es nach meiner Überzeugung sehr gefährlich. Das Kennzeichen von Prophetie und Eschatologie ist immer der Ruf zur Umsinnung. Und das brauchen wir alle. Ich möchte Ihnen das sagen, ich brauche immer wieder den Ruf des Wortes Gottes zur Umkehr, auch des prophetischen Wortes. Ein Ruf im Alten Testament zum Bund Gottes im Gesetz und zum Bund Gottes in der Beschneidung, dass das Volk eben ein Volk Gottes ist und nicht irgendein Volk. Ein Ruf zur Umkehr hat aber nur dann einen Sinn, wenn es möglich ist, dass Gott etwas ändert. Dass Gott auch einen Plan wieder ändert. Gott ändert nie seinen Heilsplan, aber er ändert seinen Gerichtsplan. Sonst gäbe es keinen Jona. Der Kerl, der sitzt unter den Rizinus und glaubt hundertprozentig, dass Gott das Gericht über Ninive bringt. Und da unten in Ninive, da ist der König hergegangen, die haben sich in Säcke gekleidet, einschließlich Tiere, alles hat Buße getan. Und Gott hat seinen Gerichtsplan geändert. Später ist Ninive drangekommen, aber nicht, wann der gute Jona das haben wollte. Prophetie und Eschatologie hat nur dann einen Sinn, wenn wir den Ruf zur Umkehr mit einkalkulieren. Und dieser Ruf zur Umkehr ist ja doch nicht irgendwie ein Spagat, wo man sagt, naja, kehret um, damit Gott nicht richten muss und nachher kommt doch das Gericht. Sondern Gott ändert Gericht. Gott ändert Gericht. Ich bin tief überzeugt, auch Gericht bei einem Menschen. Also ich darf das mit aller Bescheidenheit mal sagen. Wir haben dann und wann auch Gebetserhörungen bei Krankheiten erlebt. Dem ging voraus eine ganz tiefe Buße und Umkehr an bestimmten Stellen eines Menschen. Ich denke jetzt an einen bestimmten Menschen. Da waren tiefer Hass und Verachtung und Ablehnung gegenüber einem anderen Menschen. Als das aufgegeben wurde, war die Krankheit weg. Dann war der Mensch auch von seiner Krankheit erlöst. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet. Heilung gibt es nur über den Weg der Vergebung und Vergebung gibt es nur über den Weg der Buße. Also der Ruf zur Umkehr in der Prophetie und Eschatologie hat nur einen Sinn, wenn daraus tatsächlich eine Änderung stattfindet. Also das, was wir heute Morgen von dem eigenen Willen gehört haben, möchte ich dahingehend erweitern, dass Gott gelegen sagt, Mössinger, gib's doch auf. Warum hältst du denn das fest? Ich will dich doch segnen. Du hast deine Hände voll. Und wenn ich umkehre, entdecke ich auf einmal, wie Gott mein Leben segnet und ganz bestimmte Dinge abwendet und eben nicht in meinem Leben vollzieht. Ich kann dem kein Vertrauen entgegenbringen, wenn man aus dem eschatologischen Kontext einen Fahrplan macht. Das ist für mich äußerst schwierig. Erich Sauer hat gesagt, die Offenbarung Gottes hat eine Geschichte. Wir haben gestern darüber gesprochen, was Geschichte ist. Ich möchte das noch einmal von einer anderen Seite Ihnen sagen. Geschichte ist, dass bestimmte Abläufe da sind, die sich ändern. Und Geschichte, sagt Erich Sauerweier weiter, ist eine Offenbarung. Ich will Ihnen mal ganz offen sagen, im Jahr 1943, als die schrecklichen Bombenangriffe über uns ergingen, als Stalingrad uns vor Augen stand, dass eine Armee mit 600.000 Mann fast völlig aufgerieben und andere noch in Kriegsgefangenschaft geraten sind, als die deutschen Truppen nur noch Widerstandsbegradigungen gemacht haben. In dem Augenblick haben wir die Offenbarung des Johannes anders gelesen. Wir lesen sie heute anders. Heute lesen wir sie unter BSE und AIDS und über Maul- und Glaubensseuche und über viele andere Nöte und so weiter. Wir lesen immer wieder neu die Offenbarung und die Apokalypsen unter einem Aspekt der Geschichte von heute. Und das ist für mich etwas Offenes. Und da darf ich mich nicht festlegen. Das, was einer, vielleicht ein Bruder, im Jahr 1943 von der Offenbarung gesagt hat, muss ich nicht unbedingt heute noch nachvollziehen. Auch was er da in gutem Ernst, in treuem Forschen nach der Heiligen Schrift gesagt hat, muss ich heute nicht unbedingt nachvollziehen. Ich lese heute die Offenbarung anders. Die Auslegung der Apokalyptik macht es notwendig, vorsichtig zu interpretieren mit einem ganz bestimmten Schlüssel, den ich heute Morgen noch nennen werde. Offene Eschatologie, was die Gegenwartsdeutung und die Details betreffen, Das will ich mir vom Heiligen Geist wirklich zeigen lassen. Was ist jetzt dran? Das Ziel bleibt klar. Der, der die Schöpfung erschaffen hat, hat sie nicht dafür erschaffen, dass sie eines Tages in der Sünde durch den Menschen kaputt geht, sondern dass sie ein Heilsziel erreicht. Wir pflegen hier auf der Langensteinbacher Höhe den Satz zu sagen, es gibt kein Gericht ohne Heil. Alles Gericht führt zum Heil. Und es gibt kein Heil ohne Gericht. Das war mein erster Punkt. Der zweite ist auch wieder ein Stück, nur von einer anderen Seite beleuchtet, eine Wiederholung von gestern Abend. Eschatologie ist immer Christologie. Wir haben nur Hoffnung und Zukunft, weil inmitten dieser grauenvollen Geschichte, darf ich unterbrechen? Bin kürzlich mit jemandem mal wieder so irgendwo auf der Höhe gewesen, da haben wir so unten das Land gesehen, da ein Dorf und dort ein Dorf, wir sind ja unheimlich reich bevölkert hier. Und dann sage ich zu dem, das liegt vielleicht in meiner depressiven Grundstimmung, sage ich, die Erde ist ein einziger Friedhof. Zig Millionen sind gestorben und sterben womöglich noch. Überall gibt es Friedhöfe, überall sind Menschen beerdigt. Die Erde ist ein einziger Friedhof. Aber mitten in diesem Sterben hat Gott etwas gemacht. Er hat den einen, von dem Römer 5 sagt, dass er ein Gegenstück ist zu dem ersten, hat dem einen etwas getan, was grundlegend, ich möchte sagen, das ist die Achse in der Geschichte der Welt überhaupt, an dem einen etwas getan, nämlich an Jesus Christus in der Auferstehung aus den Toten. Das ist für mich der Angelpunkt. Deswegen hat die Urkirche nur einen Feiertag gefeiert. Weihnachten ist im 4. Jahrhundert oder im 5. erst dazugekommen. Und alle anderen Feiertage, die können wir auch vergessen. Die Urkirche hat nur einen einzigen Feiertag gefeiert und das ist die Auferstehung. Deswegen sind sie am Tag nach dem Sabbat zusammengekommen. Und ich möchte das einfach mal wieder ganz stark ins Bewusstsein bringen, dass wir hier den Angelpunkt aller Eschatologie, aller Zukunft in unserem Text, in unseren Texten haben. Norm ist nicht zuerst, was kommt, sondern wer kommt. Die Juden warten auf den Messias, weil er noch nicht gekommen ist. Wir warten auf Jesus Christus, weil er schon da war. Dem Juden ist die Zukunft alles, von dort her denkt er. Wir denken von Kreuzen auf Verstehung hin und wissen in der Zukunft, die Zukunft gehört Jesus Christus. Entthront ist die spätjüdische Apokalypse. Also da müsste ich jetzt über spätjüdische Apokalypse einiges sagen, aber das möchte ich mir ersparen. Unsere Zukunftserwartung ist intensiviert auf Christus. Die Zukunft ist für uns schon Vergangenheit. Ich wiederhole, die Zukunft ist für uns schon Vergangenheit. Alle Zukunft ist in Kreuzen auf Verstehung schon geschehen. Das ist der Unterschied unserer Hoffnung. Die Welt wartet immer, weil ihr was fehlt. Wir warten, weil wir schon was haben. Das heißt, ein Arabon, eine Vorauszahlung, den Heiligen Geist, heute und hier. Wir haben den auferstandenen Christus in uns. Deswegen warten wir auf das große, wunderbare Ziel, das Gott uns gegeben hat. Die Zukunft bringen wir in Beziehung zum Geschehenen. Nicht zu dem, was wirklich irgendwann einmal geschehen wird. Das ist auch eine gefährliche Linie in der Apokalyptik, dass da eben sehr viel damit beschäftigt wird, was eventuell in den nächsten Jahren auf uns zukommen könnte. Wer denkt jetzt nicht zum Beispiel, ich auch, sehr intensiv nach, was macht jetzt der Scharon mit dem Peres? Der tritt aufs Gas und muss aufs Bremspedal auch drücken. Ja, drückt er noch zuerst. Drückt er aufs Bremspedal, dann ist er beim Peres und drückt er aufs Gas, dann ist er nicht beim Peres. Und wie soll das eigentlich ausgehen? Nicht? Natürlich schauen wir da drauf, was da eventuell kommen könnte. Ganz klar. Aber für uns ist das nicht eine Zentralfrage. Keine Zentralfrage. Hier muss alle Apokalyptik relativiert werden. Die Zukunft bringt Vollendung des bereits Geschehenen im Kreuz und Auferstehung. Das ist für mich die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte der Welt ist in 3 Tagen passiert. Da ist die Schuldfrage gelöst und die Herrschaftsfrage gelöst. Denn da ist Christus gestorben als der Sünder aller Sünder. Und da ist er auferstanden am 3. Tag als der neue Mensch für alle Menschen. Jesus ist kein Privattod gestorben. Er ist nicht gescheitert, weil er Idealist war. Am Kreuz Jesu stirbt die ganze Menschheit, du und ich mit, unsere ganze Schuld. Und am dritten Tag ist Christus auferstanden, das war keine Privatauferstehung. Dass da halt einer auferstanden ist, das glaubt auch der Pinchas Lapide. Der glaubt sogar gegen die evangelischen Theologen. Der glaubt auch, dass Jesus auferstanden ist. Ja, weil im Alten Testament auch schon Auferweckungen gegeben hat. Aber dass Auferstehung Jesu etwas völlig anderes ist, dass hier der erste neue Mensch eines neuen Äons, eines neuen Zeitabschnitts in der Heilsgeschichte Gottes auferstanden ist, weil jetzt geht der Countdown des Lebens los. Jetzt kommt einer zum Glauben, da kommt einer zum Glauben. Immer neue Auferstehungen bis zum Ziel hin, dass Christus der Herr sich offenbart. Eschatologie geschieht, weil Ostern geschehen ist. Die Auferstehung von den Toten bei Paulus ist nun ganz und gar an die Auferstehung des in der Geschichte erschienenen Jesus von Nazareth, des Erstlings der Entschlafenen gebunden. So muss auch alles, was von unserem zukünftigen Auferstehungsleib in Kapitel 15 des Korintherbriefes gesagt ist, auf dem Hintergrund des Glaubens an die leibliche Auferstehung Christi gesehen werden. Das ist ein Zitat von Oskar Kuhlmann. Ich nenne Ihnen, ohne jetzt die Stellen zu lesen, noch einmal Zentralstellen, wo das rauskommt. Das eine ist Wiederholung. 1. Korinther 15, 20 bis 28 ist übrigens für mich die Zentralstelle aller Eschatologie. Wenn Sie wissen wollen, was ich von Eschatologie halte, zentral ausgesprochen, dann lesen Sie bitte 1. Korinther 15, 20 bis 28. Denn für mich endet die Bibel inhaltlich nicht in Offenbarung 22, Vers 21, sondern in 1. Korinther 15, Vers 28. Das ist für mich das absolute Ziel des Heils unseres Gottes. Das kommt nicht einmal von mir, der Satz. Ich hätte beinahe gesagt, wie beim, bitte? Ja. Es hatte mal ein Politiker während einer Debatte im Parlament in Bonn, war es noch in Bonn, gesagt, man kann nur so viel aus der Kasse nehmen, als drin ist. Das ist ein Satz von La Fontaine und er stimmt trotzdem. Ja, eine andere Zentralstelle ist Römer 14, Vers 7 bis 9. Denn unser keiner stirbt sich selber, unser keiner lebt sich selber. Leben wir, dann leben wir dem Herrn, sterben wir dem Herrn. Denn darum ist Christus auferstanden. Warum? Gestorben und auferstanden. Warum? Damit er über Lebende und Tode der Herr ist. Das ist Eschatologie. Und das andere, 1. Korinther 14, Vers 13. Die Antwort auf die entscheidende Frage, wer kommt, kann nur so heißen, Jesus kommt. Das ist für mich der Inbegriff aller Freude. Leute, den möchte ich sehen, der für mich die Qualen meiner Riesenschuld in 6 Stunden am Kreuz getragen hat. Den möchte ich sehen. Den möchte ich sehen. Wer kommt, dann kann kommen, was will. Das sind Randfragen dann. Was kommt denn auf uns zu? Wenn ich weiß, wer kommt, hat sogar der jetzige oder baldige Bischof der Württembergischen Kirche, Gerhard Mayer, gesagt, wenn ich weiß, wer kommt, dann kann ich auch einen von ihm kontrollierten Atomkrieg ertragen. Das war ein gefährlicher Satz, aber er hat ihn wohl, auch wenn wir heute nicht mehr ganz so hundertprozentig bei ihm stehen können. Aber je höher einer steigt, desto weniger Profil hat er. Gell? Das ist ja meistens so. Also, es gibt Randfragen, Auslegungsfragen. Aber das ist für mich zentral. Meine Zukunft heißt Jesus Christus, weil er den Tod überwunden hat. Und was an dem einen geschehen ist, das ist nicht nur an dem einen geschehen, sondern das ist alle geschehen. 1. Korinther 15, 28, 20 bis 28 hat einen fundamentalen Satz. Wie sie in Adam alle sie und ich sterben. Auch den Gottlosesten, auch für den ist er gestorben, für alle. So werden sie in Christus alle auferweckt und lebendig gemacht. Das sind zwei paar Sachen, das ist von verschiedener Seite her. Alles andere sind für mich Randfragen. Das ist die zentrale Aussage der Eschatologie. Eschatologie muss immer Christologie, Kreuz- und Auferstehungstheologie bleiben. Das nächste. Auferstehungsbotschaft, das ist der dritte Punkt, trägt in sich immer den Heilsuniversalismus. also Auferstehungsbotschaft und Eschatologie damit, trägt in sich immer den Heilsuniversalismus. 1. Korinther 15, 20 bis 28. So wenig Jesus privat tot gestorben ist, so wenig ist er privat auferstanden. Die Auferstehung Jesu ist der archimedische Punkt. Der Heilsuniversalismus schließt vor allem den Sieg über den Tod ein. 1. Korinther 15. Der letzte Feind, der aufgehoben, außer Kraft gesetzt wird, der hat nichts mehr zu tun. Was soll denn der noch irgendwo Gefängnisse regieren und da ist nichts mehr da. Der letzte Feind, der aufgehoben, außer Kraft gesetzt wird, so wie ab 1.1.2002 kann ich meinen Geldbeutel nimmer mit einem Schein von, so ein braunen Schein, mit dem kann ich nichts mehr zahlen. Der ist außer Kraft. So kommt der Augenblick, wo der Tod nichts mehr zu tun hat. Verstehen Sie, warum für mich die Bibel in 1. Korinther 15, 28 aufhört und nicht in Offenbarung 20 und 21? Verstehen Sie das? Der Tod wird nichts mehr zu sagen haben. Der hat nichts mehr. Denn die Schlüssel sind ihm vorher schon aus der Hand genommen. Offenbarung 1. Das ist nicht nur irgendwo eine spinnige Apokalypse, sondern das ist für mich eine Tatsache. Der Herr Jesus ist in den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt in die Bereiche der Toten hineingegangen und hat dem Teufel die Schlüssel abgenommen, dass du es weißt. Du kannst noch eine Zeit lang hier fungieren, aber nur unter meiner Regie. Ich hole, wen ich will und wann ich will, dass du es ganz genau weißt. Jesus hat seinen Antrittsbesuch gemacht und seine Herrschaft aufgerichtet im Totenreich. Hades, Sheol und Abyssos und wie die Totenbereiche alle heißen. Der Heilsuniversalismus schließt den Sieg über den Tod ein. Der Tod wird nicht mehr sein. Der letzte Feind, der aufgehoben wird. In Gegenwart dieser Ereignisse wurde den Jüngern zur Gewissheit, also Auferstehung, dass wirklich die Entscheidung in der Entwicklung des göttlichen Heilsplanes schon gefallen war. Was kommen wird, war schon. In der Auferstehung ist es schon geschehen. Und dass sie selbst mit ihrer missionarischen Tätigkeit in der Fortführung dieses Heilsplanes standen. Wie man auch das, was an Ostern geschehen ist, beurteilen mag, sicher ist, dass die ersten Christen damals Christuserscheinungen gesehen haben und dass ihnen gleichzeitig die Deutung offenbart worden ist. Er ist wirklich auferstanden, das heißt, der Tod ist besiegt. Und wenn er den einen nicht hat festhalten können, dann ist die entscheidende Bresche für alle geschlagen. Oskar Kuhlmann zitiert aus Heil als Geschichte. Gäbe es nur einen einzigen Menschen, und wenn es nur mein Finger wäre, der Daumen wäre, an dem Gott sagen müsste, den kann ich nicht auferwecken, dann ist Gott nicht mehr Gott. Dann hat er an dem einen, hat er verspielt. Dann wäre Gott nicht mehr Gott, wenn nicht alle Toten, alles was gestorben ist, alles was in den Totenreichen ist, wenn das Gott nicht auferwecken würde, dann wäre Gott nicht Gott. Dann wäre es kein Sieg Jesu. Ich habe das gelegentlich manchen Leuten schon gesagt. Wisst ihr, der Herr Jesus hat doch alle Sünden bezahlt, für alle Menschen, ja? Und jetzt kommen bloß 15% kommen in den Himmel. Und die übrigen 85, die schmoren in der Hölle von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn es Ewigkeit überhaupt in diesem Sinn gibt, haben wir gestern ja gehört. Dann war das Kreuz Jesu die größte Niederlage, die es je gegeben hat. Das ist gerade, wenn ich in den Laden gehe, meiner Frau ein Kleid kaufe für 400 Mark. Und sie geht unter und holt sich ein paar Strümpfe. Und lässt das Kleid im Laden hängen. Sie sagt, Frau, ist da irgendetwas, was wir noch miteinander bedenken müssen? Warum gehst du jetzt nicht in den Laden und holst das Kleid und bloß ein paar Strümpfe? Für 400 Mark kaufen wir doch keine Strümpfe. Ein so ein großer Einsatz am Kreuz von Golgatha. Und dann kommen gerade 15%, die kommen in den Himmel und gucken dann darunter und sagen, ach, wenn's dies wäre. Der Heils- und Vollendungsgewissheit, Universalismus, umfasst unseren Leib. Deswegen ist für uns wichtig, dass Jesus Christus leiblich auferstanden ist. Er ist zwar noch ein Leib der Niedrigkeit, aber Philipper 3, 20 und 21 sagt uns das Nötige. Die zentrale Botschaft der Eschatologie. Alle werden aus dem Tod rauskommen. Alle in ihrer Ordnung. Es gibt keinen so einen Auferstehungsrummel, gell, dass so alles auf einmal da loslegt und so. Sondern alle in ihrer Ordnung. Der Erstling Christus. An Ostern. dann die Christus angehören, und dann sagt Paulus ganz kühn und großzügig, sagt er, und dann der ganze Rest, natürlich, auf seine Art und seine Weise. Ich möchte den Punkt hier abschließen: Mit der Auferstehung Jesu Christi von den Toten begann ein neuer Äon. Ich habe da eine Folie, die wollte ich nicht auflegen. Da ist alles finster. Und dann beginnt da an der Auferstehung ein heller Punkt. Und der wird immer größer. Weil immer mehr Menschen zum Glauben kommen. Die kommen zum Glauben durch die Kraft dessen, der den Tod, den Christus aus den Toten herausgeholt hat. Epheser 1 und 2, können Sie es nachlesen. Der Countdown des Lebens mit der Auferstehung Jesu hat begonnen. Wir eilen dem neuen Äon noch zu, aber haben jetzt schon Anteil an dem Auferstehungsleben. Oskar Kuhlmann würde sagen, wir eilen dem Victory Day entgegen, der Offenbarung des Siegestages Jesu Christi. Jetzt geht's noch durch mancherlei Sterben hindurch. Alttestamentliche Eschatologie bei den großen Propheten hat als zentrale Aussagen: Jahwe, Gott ist der Herr der Geschichte. Er führt die Geschichte zum Ziel. Im Neuen Testament heißt es, Jesus Christus ist der Herr, weil er den Tod überwunden hat. Der Einschub der Gemeinde, des Gemeindehaushaltes, in dem wir heute drinstehen, ist keine Verlegenheitslösung, dass Gott gesagt hat, ach, jetzt kann ich halt mit den Juden nicht Streich kommen, haben wir heute Morgen ja zur Genüge gehört. Jetzt bin ich halt mit den Juden, jetzt gucke ich mal nach den Nationen, vielleicht kriege ich da ein paar raus. Nein. Der Paulus sagt es eindeutig. Vor Grundlegung der Welt hat Gott schon gewusst, dass er seinem Sohn einen Leib bereitet. Und dass hier ein Einschub geschieht, wenn Israel den Sohn Gottes kreuzigt und wenn sie den Heiligen Geist ablehnen, dass da ein Einschub, das hat Gott vorher kalkuliert. Und die faulichen Apfelsinen, die hat er schon einkalkuliert und hat alles bezahlt. Die Garantie für die Bezahlung ist gegeben durch Jesus Christus. Jetzt ist der Gemeindehaushalt dran. Jetzt komme ich nochmal zur Hermeneutik. Das ist mein nächster Punkt, zur Hermeneutik. Das Anliegen der Eschatologie ist, dass ich nicht unbedingt die Neugierde befriedige. Das, was mir gelegentlich manche Leute sagen. Menschenkind, predige sie doch mal darüber. Und ich kriege die Kurve nicht ganz so. So über ganz bestimmte Details. Wissen Sie? Ganz bestimmte Details. Das möchten wir ja gern wissen. Sind wir jetzt schon in der großen Trübsal oder sind wir nicht drin? Ah, das wäre halt ein bisschen. Herr Müssinger, können Sie doch nichts sagen? Nein, ich kann nichts sagen. Ich will nichts sagen. Weil das für mich kein Aspekt ist, der betont werden muss. Ich will nie die Neugierde befriedigen. Deswegen kann es sein, dass andere Menschen zu früher mal zu Vimalgo gelaufen sind. Da hat man was erfahren. Das war's. Der beschleunigte Aufmarsch im fernen Osten. Die Russen haben sich da mit dem Iran und dann ist die Revolution und jetzt geht es ganz schnell, geht es in den nächsten Jahren, werden wir das noch erleben, dass Russland und der Iran und Äthiopien, die werden alle vereint gegen Israel losgehen. Ist nichts passiert. Wir werden heute Nachmittag darauf zu sprechen kommen. Ich befriedige nie die Neugier. Aber ich möchte eins sagen, ich möchte das Problem deines Lebens lösen. Das Problem deines Lebens ist Totenauferstehung. Das ist dein Problem. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende, dass du weißt, in mir lebt der auferstandene Christus. Das ist entscheidend. Jesus hat das bei den Jüngern auch abgelehnt, die Wann-Frage zu beantworten. Nein, das ist nicht die Frage. Geht hin, seid meine Zeugen. Hermeneutik, dann werde ich in der Verkündigung nicht einseitig nur auf rhythmisch wiederkehrende Katastrophen deuten. Das ist ja in der Apokalyptik so, nicht rhythmisch. Jetzt passiert das und dann steigert sich's und dann steigert sich's und immer mehr und steigert sich immer mehr. Dann werden die Rhythmen werden dargestellt, auch mit Jahreszahlen. Das macht Bangen. Wir hatten hier mal eine Haustochter, die hat gesagt, ich kann bei euch nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Weil ständig nur noch von schrecklichen Dingen der kommenden Jahre gepredigt wird. Wir haben dann manche Gespräche gehabt. Sie hat das psychisch nicht über die Bühne gebracht. Sie kam nicht mehr. Es macht Bangen und führt zu den verrücktesten Dingen. Deswegen hat eine bestimmte Schwesternschaft, hat ja Bunker gebaut. Lebensmittel gehortet, sogar ein Traktor unter die Erde gebracht für die Zeit, wenn die große, schwere Trübsal und Drangsal kommt. So ein Irrsinn, so ein Irrsinn. Wissen Sie, was Jesus sagt? Erhebet eure Häupter, erhebet eure Häupter, nicht? Fangt an zu bibbern und zu beben. Also ich habe ja wirklich darüber gelacht, was jetzt im Jahr 2000 da wieder gekommen ist. Ja, wenn die Computer zusammen sind, ja, dann kriegen wir, und dann kriegen wir das, und dann haben die Leute angefangen zu horten und so. Ja, meine Frau hat gefragt, hast du noch einen Spirituskocher? Da habe ich gesagt, ja, ich muss aber zuerst noch Spiritus kaufen. Ja. Und den habe ich dann nachher verwendet für meine Waschanlage im Auto, damit es nicht eingeführt wird. Ja. Dann werde ich die Nachrichten immer unter einem ganz bestimmten Aspekt hören. Ich lese Zeitung und Bibel. Wer nur die Bibel liest, wird ein Schwärmer. Wer nur die Zeitung liest, wird angelogen. Zeitung und Bibel gehören zusammen. Aber ich lese die Zeitung nicht so, dass ich nur die schrecklichen Dinge jetzt in meinen Aspekt hineinkriege, sondern ich lese so, Jesus, du bist der Herr, du hast das einkalkuliert. Du wirst damit auch fertig. Schaut auf, der ganze Hauf des Feindes liegt in Ketten, hat Gerhard Fritzsche gedichtet. So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten. Das ist Blumhardt. Das ist Eschatologie. Wenn Sie das Lied singen, Jesus siegt, ja, Jesus siegt, das ist Eschatologie. Und das möchte ich eigentlich immer wieder neu vermitteln, bei allem Schrecklichen, Tod und Sterben und Krankheit und Krebs und was jetzt alles gibt. Jesus ist der Sieger, das möchte ich vermitteln. Dahin gehört die Apokalyptik. Und damit kann ich alle Texte der Apokalyptik einordnen unter diesem einen Aspekt. Jesus ist Sieger und regiert. Dann werde ich vor allem zu Tod und Sterben etwas zu sagen haben. Dietrich Bonhoeffer, als er in Barcelona Pfarrer war, hat seiner Gemeinde gesagt, wenn die Kirche nichts mehr zu sagen hat über Sterben und Tod und Ewigkeit, dann soll sie die Türen schließen. Da müssen wir was zu sagen haben. Sterben ist für uns Gläubige etwas anderes als für einen Ungläubigen. Man kann mit einer Morphiumspritze ganz ruhig sterben. Aber man kann mit einer Morphiumspritze den Tod nicht überwinden. Das hat nur Jesus gebracht. Nur Jesus. Ich werde das Sterben nicht bagatellisieren, aber ich werde davon sprechen, dass wir Jesus sehen, seine Herrlichkeit. Schon rauschen Gottes Fahnen. Gerhard Fritzsche noch einmal. Die Welt plagt schon ein Ahnen. Wir aber sehen die Fahnen Gottes. Also das gefällt mir bei Römer 8 so. Da sagt der Paulus, die ganze Kreatur, ich wollte es eigentlich lesen, aber meine Zeit ist um, Römer 8, dass die ganze Kreatur, die seufzt und stehen, das ist, wenn man da rausguckt, gell, wenn ich da an meinen Garten da drüber denke, da brauche ich jetzt einen Schwimmscheibel, ja, und ein Boot, ja, damit die durchkommen, und Stiefel bleiben mal fast stecken, ja, und so. Wenn man da hinguckt, ist eine schreckliche Welt. Eschatologisch heißt das, Gott hat diese Welt und dieses Geschehen in seiner Hand und kommt zu seinem Ziel. Das Syndrom heißt einfach, Jesus Christus hat durch die Herrlichkeit des Vaters dem Tode die Macht genommen. Jetzt darf ich noch 2 Minuten etwas Persönliches. Ja. Da alle Eschatologie ein Ruf zur Umkehr ist, soll hier noch von der persönlichen Konsequenz die Rede sein. Ich bin sehr oft ein trauriger und verzagter Mensch. Ich leide oft daran, dass ich nur noch das Negative sehe. Und das ist nicht gut. Das ist kein Geist von oben. Weiß ich ganz genau. Weiß ich ganz genau. Deswegen möchte ich jetzt mir selbst etwas noch sagen. Da der Tod besiegt ist, hat der Tod seine Allmacht verloren. Ich vergötze nicht mehr den Tod. Todesvergötzung heißt, ich muss aus diesem Leben rausholen, was nur rauszuholen ist. Und ich muss ein perfekter Mensch sein. Dr. Meyer-Gerber hat mir mal so ein kleines Schreiben gegeben für solche Leute wie mich. Da stand nämlich etwas drauf von Schubert, kennen Sie ja den Komponisten, ja? Und der hat ja eine Symphonie komponiert, die Unvollendete. Die hat er nämlich fertig gebracht. Sie wissen ja wahrscheinlich, an welchen Todes er gestorben ist. Ich kann mit der Eschatologie, dass Jesus Christus dem Tod die Macht genommen hat und für mein Defizit aufgekommen ist, kann ich ständig Unvollendete komponieren. Ich muss nicht unbedingt immer dem nachtrauern, dass mein Leben so klein und so begrenzt und manchmal auch so schief ist und es nicht alles so ist, wie ich mir das wünsche und meine. Gott zu bringen. Muss ich nicht, geht mir nichts verloren. Ein junger Mann ist mal zu seinem Onkel gekommen, der war Bauer, und hat zu ihm gesagt, du, ich war jetzt auf dem Himalaya. Und das hast du natürlich noch nicht gesehen, du siehst bloß immer deinen Misthaufen. Dann sagt der Onkel zu seinem Neffen, ach, weißt du, du hast gesehen und mir gehört's. Denn wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Damit war die Geschichte erledigt. Ich komme nicht zu kurz, ich komme absolut nicht zu kurz. Du hast gesehen, mir gehört's. Ich lebe mit letzter Hingabe, was die Eschatologie betrifft. Christus, versuche christusgemäß zu leben. Das ist mehr, als wenn ich alle möglichen Vorschriften buchstabenmäßig halte. Philipper 3, Vers 10 ist für mich eine Nationalhymne. Ihn zu erkennen, die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tode ähnlich werden, damit ich hingelange zur Herausauferstehung aus den Toten, das ist für mich. Ich lebe Eschatologie jenseits von Gut und Böse, was so das Gesetz sagt, jenseits von Gut und Böse. Ich versuche auch ein Leben der Hoffnung. Ich wurde heute Morgen, Andreas, erinnert an das kleine Liederbüchlein, das dein Vater, als noch die Freizeiten in Landersen gewesen sind, herausgebracht hat. Und dann werden Sie verstehen, was für mich zentrale ist. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Wenn er mich rufet, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und gehe in den Himmel ich ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling mehr sein. Als ich nach Amerika fuhr, 1956, und am großen Kai in New York da angelegt habe, meine Tante hat ein Bild von mir und ich habe ein Bild von ihr. Und so bin ich entlang gerannt am Kai und habe das Bild angeguckt, da ist sie. Und wir werden sagen, das ist er.
Ja, bedanken euch auch für die ganz unterschiedlichen Akzente dieser beiden Referate, die wir gehört haben. Lass uns jetzt keine Zeit verlieren. Wo wollen wir einsteigen? Fragen, Ergänzungen, Dinge, die uns wichtig sind. Vom ersten Teil her denken Sie an die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens, der eigene Wille, der freie Wille. Nochmal mein Stichwort zu nennen. Denken Sie an Lidl und VW. Von Johannes Ullmann denken wir an das, was wir gehört haben über Eschatologie. Wo sollen wir einsteigen? Wer möchte gerne beginnen?
Kann ich wollen, was ich will? Und wird Gott trotzdem zum Ziel kommen?
Wir sammeln mal noch ein bisschen, ja? Das wäre dann Johannes Ullmann, denke ich, ne? Die Richtung. Johannes, fang mal an, vielleicht kommen dann im Anschluss einfach noch ein paar Fragen.
Kann ich wollen, was ich will? Liebe Geschwister, unser Wille, der ist begrenzt, sehr begrenzt. Wir haben einen relativ begrenzten Willen. Und auf diesen relativ begrenzten Willen können wir schon so viel wollen und versuchen dann, das Gewollte auch zu vollbringen. Aber das haben wir nicht in der Hand. Die Plattform unseres eigenen Willens, auch als Kind Gottes, ist sehr groß. Und wir können hinlaufen, wo wir wollen, in unserer Eigenwilligkeit. Aber ich sage, Gott hat längere Beine. Er holt uns ein und kommt auch mit unserer falschen Entscheidung, mit unserer Eigenwilligkeit, das unbedingt tun zu wollen, was in unserem Willen steht, kommt er zum Ziel, aber nur unter Zerbruch. Nur unter Zerbruch. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist also wichtig, dass wir in der Bipolarität, Gegensätzlichkeit denken. Unser Gott und Vater ist allmächtig, er ist nicht begrenzt und wir sind begrenzt. Und Gott hat also zu unserem Geschöpfsein den Freiraum unseres eigenen Willens gelassen. Und die Frage ist, wenn wir früh aufstehen, Herr, lenke und leite du uns, dass wir das tun und das wollen, was du willst. Da spielen hundert und tausend Fragen jeden Tag bei uns eine Rolle. Und alles will in uns hinein, will uns besetzen. Ich sage mal, die erste Stelle haben. Und das ist ein Prozess, dass wir uns loslassen. Auch unsere Starkköpfigkeit, dass wir immer das tun müssen, was in unseren Empfindungen ist. Liebe Geschwister, wir bauen doch nur Mist. Und Gott sei Lob und Dank, dass wir nicht mehr das tun müssen, was wir tun wollen. Dass wir das nicht mehr brauchen. Wir brauchen nicht unserem Ich hinterher zu rennen. Der Wille ist ja ein Produkt unseres Ichs auch. Damit ich ein Stück meiner Lebensqualität habe, will ich das tun, was ich unbedingt in meinem Inneren zur Lebensausfüllung brauche. Liebe Geschwister, geben wir es doch auf. Geben wir es doch auf. Lernen wir doch, und das ist auch etwas, was einmalig ist. Wir laborieren ein ganzes Leben lang mit unserem Willen herum. Und als Gott den Apostel Paulus zum Glauben führte und als feststand, mit wem er es zu tun hatte, nämlich mit dem Jesus, dem Herr aller Herren. Die erste Frage, wer bist du? Und die zweite Frage, was willst du? Was willst du, Herr, dass ich tun soll? Da war das Problem sofort abgegeben. Und wir fragen, wie können wir denn eigentlich von unserem Willen noch mit hinüber auf die fromme Lebensschiene ziehen? Das ist doch ungeistlich, ist das. Ist ungeistlich. Bitte.
Ich habe eine Frage zu der Frage von Ihnen.
Frage zur Frage.
Und zwar wollte ich fragen, ist damit gemeint, was passiert, wenn Gott in diesem Leben nicht zum Zerbruch meines Willens kommt? Oder ist damit gemeint, auf dieses Leben hier bezogen, vor dem Tod? Weil das ist ja auch eine Frage, was geschieht, wenn ich mich dem Zerbruch verweigere? Wie will Gott dann mit mir zum Ziel kommen? Darum war ich nicht ganz klar, wie die Frage gemeint war.
Muss ich jetzt die Frage wieder zurückstellen oder so? So ein richtiges Dreieck hier. Also,
das ist eigentlich keine Frage, weil Gott uns auch über den Tod hinaus einholt. Was hier nicht geklärt wird, wird drüben zerbrochen. Anders geht's gar nicht. Also dass niemand denkt, das gibt's ja auch. Wir schließen also ganz friedevoll hier ab und mit all unseren schauderhaften Veranlagungen und Vergehen und kommen dann drüben ganz lichtvoll vorgeschwebt. Das wird's wohl nicht geben. Also über die Dummheiten und unser unzerbrechliches Herz lässt Gott kein Gras wachsen. Das wird drüben ins Licht gestellt werden müssen. Und dort, was hier nicht zerbricht, zerbricht drüben.
Es sind hier zwei Fragen.
Ich habe auch noch eine Frage zu dem Willen. Ob nicht die Gefahr besteht, dass wir unseren Willen und den göttlichen Willen zu sehr gegeneinander ausspielen. Also wenn jetzt ein Gläubiger nicht wollen könnte, also zum Beispiel, blöde Beispiel vom Heiraten, ich möchte jetzt gern jemand heiraten zum Beispiel, und im selben Moment, wo ich das will, ist das ja mein Wille und deswegen will sicher Gott nicht mehr. Und das klang, ich denke nicht, dass das gemeint, aber das klang manchmal so ein bisschen an und da sehe ich eine Gefahr drin, sozusagen, dass alles, was wir gern wollen können, gleich verkehrt sein muss. Oder kürzer als Gottes Weg mit uns. Und da wollte ich nachfragen, ob das so gemeint war oder wie das zu verstehen ist.
Also ich...
Ich möchte vorweg sagen, ich bin mit meinem Schicksal und mit allem zufrieden, habe keine Probleme. Aber die Aussage, die so klein wie sie war von Manfred, nicht einmal ein Daumen wird übrig bleiben bei der Auferweckung. Wie ist es? Also ich habe immer gedacht, wie wird es mit mir? Und es sind ja viele Tausende von Menschen, die Glieder verloren haben. Da habe ich gedacht, naja, wir werden überkleidet und es bleibt halt doch so. Wie wird es sein? Was darf man da? Ich meine, es ist mal nachher, wenn es nicht so ist, wie ich mir es jetzt wünsche, weil du das gesagt hast, bin ich zufrieden. Aber wie werdest du die Frage beantworten?
So, sammelt man noch ein bisschen, obwohl der Daumen von Manfred nicht dem von dir entsprach. Aber die Frage ist trotzdem berechtigt. So, und jetzt war hier drüben noch eine, ne? Ja.
Ich bin sehr dankbar für die Ausführungen beider Brüder und für die Ergänzung, die ich dabei feststellen konnte, auch wenn sie von ganz verschiedenen Seiten ausgegangen sind. Dankbar auch für das, was Manfred Mössinger uns gesagt hat, mit seinem klaren Hinweis auf das zentrale Heilsziel Gottes. Alle. Das ist wunderbar. Wir können nur anbeten darüber und immer wieder still werden, dem Herrn danken, dass er das tut.
Geben wir erstmal die Fragen auf, die beiden. Die eine war ja an dich, mehr Johannes, und das mit dem Daumen gehört dem Manfred.
Dass wir uns nicht falsch verstehen, im Ablauf des Tages fühle ich mich nicht unter einer schweren Last, dass ich immer mit meinem Willen Verkehrtes tue. Ich bin sehr dankbar, den Willen gebrauchen zu dürfen und meine, dass Gott, sollte ich mich falsch entscheiden, er mich zu irgendeiner Zeit auf einer Kreuzung einholt und mir das rote Signal zeigt, aha, ich möchte nicht mit meiner ganzen Willensintensität etwas ausführen wollen, wozu er kein Ja gibt. Aber sonst fühle ich mich im Ablauf des Tages sehr wohl in meiner Eigenwilligkeit. Also Eigenwilligkeit. Sag mal, Eigenwilligkeit, Dinge frühmorgens zu planen und sie auch zu tun. Also ich bin nicht unter dieser schweren Beklemmung. Das ist ganz wichtig. Unter dieser schweren Beklemmung, ist es halt alles richtig und mache ich auch nicht falsch. Also so kann ich nicht leben. Das geht nicht. Ich stehe mit einem ganz gelösten, freien Gewissen im Alltag und frage dem Herrn, zeige mir, wie ich den Weg gehe, und dann gehe ich ihn auch. In großer Gewissheit und Freude, und wenn doch hinterher dann es zeigt, na, dann beugt man sich drunter, aber bitte nicht unter dieser bedrückenden Last. Wir werden ständig von oben gedrückt, damit wir ja nicht aufpassen, dass wir einen Fuß nicht verkehrt setzen. Also das schafft große Verkrampfung.
Ja, deswegen war mir das mit dem Lidl so wichtig, ne? Ja. Also deswegen habe ich das schon versucht, wieder drauf zu stoßen. Ja. Also Lidl oder Mercedes, VW oder Spar. Siegfried Kettling hat mal formuliert, ob ich heute eine grüne oder eine gelbe Krawatte anziehe, das überlässt er mir. Also das heißt, dass ein Mensch, der in Christus seine Freiheit hat und seine Geistesleitung besitzt, ist nicht wie in einem Ziehband nach oben, sondern er ist ja von diesem Geist Gottes bestimmt und auch bewegt und darf in dieser Freiheit gehen. Und dann wird der Vater seine Kinder sehr wohl sagen, du stopp mal, da geht's nicht weiter. Ich bestimme meinem Sohn ja auch nicht jede 5 Minuten seines Lebens und trotzdem achte ich auf sein Leben. Und in diesem Verständnis... Manfred, nimmst du den Daumen auf?
Ja. Also das mit dem Daumen, Klaus,
Da wurde ich jetzt sehr an Tom Lorry. Es ist ein Jude aus England, erinnert. Wenn der gelegentlich schon hier war und ein Schlussgebet zu sprechen hatte, dann müssen wir als ab und zu mal lachen. Ich habe also ihn gebeten, es nicht mehr so zu machen, weil das dann manchmal so wie eine Schau kommt. Aber dann kann er beten und dafür danken, dass er im Himmel mal kein Hörgerät mehr braucht. Und dann piepst er zwischendrin. Piep! Und dann macht es dann immer Pieps. Und dann braucht er kein Gebiss mehr. Dann klappert er da ein bisschen. Gebiss, ja. Und dann braucht er keine Krücken mehr. Und dann ist sein Herz gut. Also Klaus, ich bin 1000%ig überzeugt, dass du einen ganzen Arm hast.
Ja. So, eine Frage jetzt noch hier.
Darf ich noch eine Frage stellen? An 1. Korinther, da beim... Entschuldigt, ich bin jetzt 15 Jahre, wo er sagt, Christus, der Erstling Christus und dann die Christus andere Herren und danach das Ende. Ich möchte hier eine Erklärung an dem haben, wenn wir so es anerkennen, nicht anerkennen vielleicht, ich entschuldige mich, dass ich schlecht spreche. Wenn wir gucken, so zum Beispiel der Erstling, das Erste, das war Christus, die Christus angehören und danach das Ende, für mich ausgesehen, ich weiß nicht, wie ihr mich wird erklären, aber für mich ausgesehen ist es der Erstling Christus mit seiner Schar und dann die Nachkommende und danach das Ende. So ungefähr ist meine Meinung, aber ich möchte von hier aus, dass die...
Also, das ist Manfred, 1. Korinther 15, als zentrales Kapitel der Eschatologie. Wie geschieht diese Entfaltung von Ostern her?
Also, Bruder Bechtold, das ist eine der möglichen Interpretationen, die an der Haupttatsache eigentlich nichts ändert. Aber das können Sie ruhig so sehen. Der Erstling Christus ist der Ganze, also das Haupt und die Glieder für Sie. Und dann kommen die Christusangehörigen, also etwa die gläubig werden im tausendjährigen Reich oder sonst irgendwann, und dann schließlich der Rest. Also ich habe es immer anders verstanden. Die Christusangehörigen, na, die mit ihm eins sind, heute herausgerufen werden aus den Nationen und so. Aber ich lasse das offen.
Wir haben eine Schwierigkeit, wenn wir erklären, zum Beispiel unter den Russlandsdeutschen.
Ja.
Und dann kommen, und hier habe ich es auch denn hier, deswegen möchte ich eine Gewissenheit von mir haben, dass ich kann offen das weitergeben.
Also ich denke, im Sinne einer Denkmöglichkeit. Das sind manche Dinge, die man so und so sehen will. Aber das Wichtige ist, dass was gesagt worden ist, die Entfaltung vom Ostersgeschehen, ist in Ihrer Variante dieselbe wie in seiner Variante. Wie, ich sag's mal so, wie ich den Trichter beschreibe, wie von Ostern das Leben ausbricht, da mag es zu unterschiedlichen Differenzierungen kommen. Der Grundgedanke ist, von Ostern geht das Leben in den Kosmos. Ach so, also das ist nicht der Gedankengang, weder bei ihm noch bei Ihnen, dass eine Schar zurückgestellt wird, sondern was Paulus doch schreibt, ist ein Trichter. Ja, das fängt mit einem an und geht in einer Dreistufigkeit, wobei eben drei Stufen nicht heißt, dass es nur drei Stufen gibt, sondern er fängt mal an mit dem Erstling, mit denen, die in Christus sind, und dann sagt er, was sie als das Ende bezeichnen, das Wort wird eben auch übersetzt mit der Rest, und der Rest ist ganz schön groß, ja, also der Rest ist ja rein zahlenmäßig das weitaus meiste in 1. Korinther 15. Ja. Telos, Rest, Ziel, Ende. Rest, also am besten hier zu übersetzen, 1. Korinther 15 mit Rest, im Sinn von alles andere, was eben noch übrig geblieben ist. Ja.